Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du hier einen Gastbeitrag des Podcasts Pato aufs Ohr von Privatdozentin Dr. Christiane Kümpers und Professor Sven Perner. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen bei
Pato aufs Ohr.
Der Podcast, der Ihnen die Pathologie mal etwas anders näher bringt und so praktisch erlebbar macht. Ich bin Sven Perner, ich bin Professor und Facharzt für Pathologie.
Und ich bin Christiane Kümpers, ebenfalls Fachärztin für Pathologie. Und Sven und mich verbindet zum einen die Leidenschaft für unser Fach und eine langjährige Zusammenarbeit, aber gleichzeitig auch die Begeisterung für das Vermitteln von Wissen rund um die Pathologie.
So, liebe Charlotte, heute haben wir eine besondere Konstellation wieder, aber die wir auch hier raus schon kennen. Wir machen eine Histologiefolge mal wieder. Was aber besonders ist an der Histologiefolge, die machen wir nicht alleine. Wir haben einen bekannten Gast eingeladen. Nämlich hierzu brauchen wir auch einen Gast oder eine weibliche Unterstützung, eine Neuropathologin. Nämlich es geht mal wieder um einen neuropathologischen Fall. Den haben wir als Pathologen nicht so auf dem Schirm.
Sowas. Nee, da sind wir blank.
Da sind wir ziemlich blank und deswegen brauchen wir hier bei der Histologie Unterstützung einer Neuropathologin. Und da haben wir schon eine altbekannte Kollegin, die Frau Dr. Anne-Kathrin Reinhardt hier aus Tübingen. Hallo,
yay,
liebe Anne.
Hallo.
Hallo, freut mich, euch wiederzusehen. Ja, ja. Und heute wollen wir uns ja einmal über das Meningiom unterhalten.
Genau. Die letzten Mal haben wir ja über die was haben wir denn da? Glioblastome gesprochen. Genau. Und jetzt kommt mal etwas anderes, ein Meningiom. Jetzt haben wir es schon angeteasert, aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und du erzählst über eine Patientin, die ist 60 Jahre alt. Das Material kommt natürlich bei neuropathologischen Fällen aus der Neurochirurgie. Und die klinische Frage war: Zustand nach Resektion eines transitionalen Meningioms, BHO Grad 1, rechts frontal. Und jetzt ist die Frage nach Rezidiv von dem Primärtumor 2018. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her.
Genau, Primärtumor war in 2018 und jetzt ist die Frage, ist er wiedergekommen? Makroskopisch steht im Befund, dass es zwei hellbräunliche, elastische und teils fibrotische Gewebsfragmente gab, die auch mit Dura-Anteilen versehen waren. Das ist eigentlich von der Makroskopie her ein typischer Befund für ein Meningiom. Fibrotisch, das ist schon mal ein guter Hinweis dafür, dass es sich um einen mesenchymalen Tumor handeln könnte. Und auch der Fakt, dass es an der Dura Marte, also der harten Hirnhaut, anhaftet, spricht auch für ein Meningiom oder passt zumindest dazu, weil es sich bei Meningiom eben um Tumoren der Hirnhäute handelt, die dann dementsprechend auch an der Hirnhaut liegen.
Und die Hirnhäute, die haben wir ja nicht nur am Kopf, sondern die gehen fast das gesamte Rückenmark runter. Und auch da können natürlich dann auch Meningiome entstehen. Aber jetzt sind wir ja schon mal bei der Makroskopie. Ist ja immer schön, wenn die Makroskopie zum Schluss auch zur Mikroskopie und die Mikroskopie zur Makroskopie passt. Aber dem ist ja nicht immer so.
Genau. Die Mikroskopie zeigte, also es ist jetzt ein Schnellschnittbefund, muss man sagen. Da wurde geschrieben in dem Befund, es handelt sich um ein zellreiches Gewebe eines spindelzelligen Tumors. Und dieser Tumor hat kleine monomorphe vesikuläre Zellkerne. An Mitosen haben sie 3/10 High Power Fields, also pro 10 Gesichtsfelder gefunden, was eigentlich schon relativ viel ist für ein Meningiom. Also für ein niedriggradiges Meningiom zumindest. Mhm. Genau, und dann gibt's ja beim Schnellschnitt auch immer noch ein Tupfpräparat. Und in diesem Tupfpräparat wurden wirbelig angeordnete meningotheliale Zellen gefunden, mit rundlichen bis spindeligen Zellkernen. Und das ist auch so ein ganz typisches Phänomen, was man bei Meningiomen im Tupfpräparat sieht, dass diese Wirbelchen quasi ganz besonders gut tupfen und dass man die eben sehr gut erkennen kann auf dem Tupfpräparat.
Und einmal eine Zwischenfrage, Tupfpräparat meint also, man nimmt ein kleines Stück vom Tumor und tupft das wirklich einfach auf einen Objektträger drauf. Also man quatscht das so drauf und an mehreren Stellen und dann guckt man sich das an wie so eine Zytologie. Ja?
Abklatsch-Zytologie, genau. Wird ja. Man bei uns sagen.
Mhm. Ja. Macht ihr Tupfpräparate immer bei Schnellschnitten?
Tatsächlich ja. Und vor allem beim Meningiom ist es eben besonders wichtig, weil man manchmal vielleicht die Wirbel gar nicht so gut im Kryo-HE sieht. Die tupfen sich halt besonders gut und manchmal sieht man sie nur da.
Ach, witzig.
Also Charlotte, als ich noch dein Chef war, hatte ich auch mal so eine Phase, wo ich eigentlich allen gesagt habe, bitte nutzt den Schnellschnitt für Tupfpräparate zum Lernen für Zytologie.
Ja,
nämlich,
ich erinnere mich dran.
Du erinnerst dich gut, wenigstens daran. Nämlich daran kann man dann, man kriegt nämlich damit die unmittelbare Rückmeldung von Zytologie und Histologie, die man ja sonst nicht so häufig hat. Damit habe ich Zytologie gelernt durch die Tupfpräparate im Schnellschnitt. Ich weiß nicht, ob ihr es immer noch macht, aber ich kann es jedem nur ans Herz legen, Tupfpräparate auch beim normalen Schnellschnitt zu machen. Also wenn man einen Tumor sieht, jetzt nicht bei Absetzungsrändern oder sowas. Okay. Und dann war ich mich bei Meningiom, ich habe das ja auch mal gelernt vom Buch raus, an diese wirbelartig angeordneten Tumorzellen. Das ist alles, was ich da noch weiß.
Genau, kommen wir nachher noch ein bisschen spezifischer drauf. In der Diagnose sind sie jetzt im Schnellschnitt relativ deskriptiv geblieben und haben geschrieben, wechselnd zellreiches Gewebe eines Spindelzelltumors, histomorphologisch passend in erster Linie zu einem Meningiom. Klar, also wir haben noch keine Immunhistochemie, es ist ein spindelzelliger Tumor, das kann viel sein. Und wenn die Patientin vorher schon mal ein Meningiom hat, dann kann man nur sagen, dass es dazu passt.
Also wir Pathologen sind ja schon sehr vorsichtig in unserer Ausdrucksweise und würden am liebsten immer noch irgendwie uns noch ein Hintertürchen offen lassen, dass wir uns ja nie genau festlegen müssen. Aber ich habe so das Gefühl, Neuropathologen sind dann noch mal eine Spur noch vorsichtiger.
Ja, das stimmt.
Ja.
Aber wenn man nochmal in die Histologie zurückgeht, wo gesagt hat, man findet kleine monomorphe Zellkerne, das klingt ja erstmal nicht so dramatisch. Also klingt ja erstmal nicht nach irgendeinem High-Grade-Malignom.
Genau, und das ist auch, die meisten Meningiome sind ja tatsächlich niedriggradig, das heißt, die haben den WHO-Grad 1. Und das sieht man auch in der Pleomorphie der Zellkerne, dass der Grad der Pleomorphie eben ganz gering ist. Und das meinen die hier mit diesen monomorphen Zellkernen.
Da habe ich nachher gleich noch zu dem WHO-Grad 1, 2, 3 nachher noch eine Frage dazu, aber sprich erst mal weiter.
Was hier bei dem Patienten oder bei der Patientin besonders ist, das ist, dass man in dem Tumor eine Tertpromoter-Mutation gefunden hat und dass die Patientin ein weiteres Rezidiv bekommen hat im Jahr 2023. Das nur schon mal so als Hinweis, dass es sich hier vielleicht auch um ein besonderes Meningiom handeln könnte.
Okay, also vom primären Meningiom hat man damals eine Tertpromoter-Mutation gefunden.
Von dem aus 2021.
Ah, okay.
Ich glaube, 2018 hat man es nicht untersucht.
Ah, okay. Da stand es, glaube ich, auch noch gar nicht so im Fokus, gell, Tertpromoter-Mutationstestung zu machen.
Ja, das kam, glaube ich, auch erst ein bisschen später.
Ja.
Genau. Ich dachte, jetzt können wir kurz einmal auf die Histologie von so einem Meningiom eingehen. Was gibt's da für histologische Merkmale und auch für WHO-Grade? Erstmal die histologischen Merkmale. Wir haben ja schon auch im Befund gesehen, dass es sich oft um spindelförmige Tumorzellen handelt. Es kann jedoch auch Areale geben in dem Tumor, in dem Meningiom, die epitheloid aussehen und so pseudosynzytial. Das bedeutet eben, dass man gar keine Zellgrenzen, obwohl der Tumor etwas epitheloid aussieht, man erkennt keine Zellgrenzen. Ultrastrukturell hat man aber gezeigt, dass es da Zellmembranen gibt. Deswegen hat man es pseudosynzytial genannt. Und in diesen pseudosynzytialen Bereichen, da findet man oft so ballenartige Tumorformationen. Die Tumorzellen liegen so in Ballen, während man bei diesen spindelförmigeren Arealen eher so eine wirbelartige Formation findet. Also diese Wirbelchen, die sich tupfen, die kann man tatsächlich manchmal auch im HE erkennen. Mhm. Also sehr oft sogar. Was man auch des Öfteren hat, die Tumoren, die wachsen ja langsam, die Meningiome. Und diese Wirbelformationen, die können innen im Inneren verkalken. Und dann sieht man Psammomkörper. Das sind quasi so runde, kleine Verkalkungen. Die findet man des Öfteren auch beim Meningiom. Und neben den Wirbelformationen, die du, das Sven schon mal erwähnt hattest, was man auch oft sieht, das sind Lochkerne. Also die Tumorzellkerne, die haben, das sieht aus, als wäre da wie mit einem Locher in ein Loch reingestanzt worden.
Das ist aber sicherlich, das gibt es ja auch bei anderen Tumoren auch, das ist doch aber sicherlich ein Artefakt im Rahmen der Aufarbeitung des Gewebes.
Ja.
Das sieht man nämlich im Schnellschnitt sicherlich nicht, diese Lochkerne, sondern erst nach der Paraffineinbettung, nach der Entwässerung.
Das stimmt, das sieht man tatsächlich wirklich erst im Paraffingewebe. Und man kann sich das so vorstellen, dass die Kerne so ein bisschen, wenn man sich vorstellt, so ein Kern ist ja ein Fußball, der nicht ganz aufgepustet ist und man drückt mit der Faust ein bisschen gegen die Wandung, dann wölbt der sich ja so. Und wenn man dann quasi mit dem Mikrotom einmal durchschneidet, dann sieht es aus, als hätte der ein Loch. Ja. Dabei hat er nicht wirklich ein Loch.
Ja,
so kann man sich das super vorstellen, ja, genau.
Also so wie pseudosynzytial müsste man dann hier sagen, Pseudolochkerne.
Eigentlich schon, ja.
Aber nee, ich finde auch gerade mal wieder da diese Beschreibung von der Histologie so schön, ne? Also man liest das und kann sich eigentlich schon vorstellen, wie das aussieht. Das ist richtig schön. Ja,
also diese Wirbelformationen und die Lochkerne, das ist was ich auch gleich am Anfang mitgenommen habe zum Thema Histologie von Meningiom.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis unseres Sponsors, der Hire a Doctor Group. Wenn Sie in der Neurologie, Neuropathologie oder Neurochirurgie arbeiten und Lust auf Abwechslung im beruflichen Alltag haben oder einen neuen klinischen Job als Fach- oder Führungskraft suchen, dann schauen Sie im Anschluss doch kurz in die Shownotes. Und nun geht es weiter mit dem Podcast.
Und dann gibt's natürlich
auch noch... Kann man da auch Immunhistochemie eigentlich machen?
Ja, kann man. Also ist natürlich manchmal schwierig, wenn ich jetzt nur spindelzellige Areale habe zum Beispiel, dann ist es differenzialdiagnostisch nicht so einfach, jetzt nur an der HE-Morphologie zu sagen, es ist ein Meningiom. Und daher gibt es auch zwei Immunhistochemie-Marker, die man bestimmen kann. Einmal das EMA, das epitheliale Membranantigen, was positiv ist in vielen Meningiomen. Und was auch noch ein bisschen spezifischer ist, das ist der Somatostatinrezeptor 2a oder SSTR2a abgekürzt. Das ist auch in fast allen oder ja in eigentlich allen Meningiomen positiv. Und das ist auch manchmal ein guter Hinweis zur Abgrenzung zum Beispiel vom Schwannom. Das würde diese Marker jetzt nicht machen.
Zu EMA darf ich noch kurz was ergänzen. EMA, du hast schon gesagt, das epitheliale Membranantigen, das ist ja positiv bei vielen Karzinomen, also Tumore, maligne Tumoren epithelialen Ursprungs. Aber Meningiome gehen ja von den meningothelialen Zellen aus. Das sind ja auch keine epithelialen Zellen, sondern mesenchymale Zellen, exprimieren aber trotzdem EMA.
Ja, das
aber
ist eigentlich
stark an der Grenze rüber hin schon zu epithelialen Zellen.
Ja, ist eigentlich ungewöhnlich. Ich habe mich das auch immer gefragt, warum denn die Meningiome jetzt EMA machen. Aber was sie nicht machen, im Gegensatz zu den Karzinomen, ist Zytokeratin. Ja. Mhm. Zumindest die meisten Meningiome machen kein Zytokeratin.
Und ich hatte immer noch gehört, dass Meningiome auch den Progesteronrezeptor exprimieren. Bilde ich mir das gerade ein? Ist das eine falsche Verschaltung in meinem Gehirn oder stimmt
das? Nein, das stimmt. Das stimmt. Das kann man tatsächlich auch noch differenzialdiagnostisch hinzunehmen, wenn die beiden anderen Färbungen vielleicht nicht eindeutig waren.
Ja, genau.
Du hast ja noch erzählt, es gibt WHO Grad 1, 2 und 3. Also 1 ist am besten, gutartigsten oder wenigstens bösartig, 3 am bösartigsten. Was sind denn da so die gängigen Kriterien, die man heranzieht, um zwischen Grad 1, 2 und 3 zu differenzieren?
Genau, Grad 1, also eigentlich ist die Mitosezahl, also die Zahl der Zellteilungen, die man am HE sieht, in 10 Gesichtsfeldern, das Ausschlaggebende, zumindest bei Grad 1, da sagt man, bis zu 3 Mitosen auf 10 Gesichtsfelder wären noch Grad 1. Und was man natürlich zusätzlich noch machen kann, wenn zum Beispiel der HE vielleicht nicht so gut beurteilbar ist, weil es gequetscht ist, das Gewebe, dann kann man auch noch versuchen, den Ki-67 dazu zu färben, einfach als zweite Information. Und der sollte kleiner oder gleich 4% sein. Also der Ki-67 färbt ja die Zellen an, die gerade in den Zellzyklus eingetreten sind und sich vermehren wollen. Und genau, das dient quasi der Bestimmung der Proliferationsfraktion von so einem Tumor. Und der sollte eben auch gering sein, also bei 4, maximal 4%.
Und Grad 2 und Grad 3, wie ist das definiert? Auch anhand wahrscheinlich von der Mitosezahl, bloß mit anderen Grenzwerten.
Genau, also Grad 2 Meningiome, da ist definiert, dass sie etwa 4 bis 19 Mitosen auf 10 High-Power-Fields oder Gesichtsfelder haben sollen. Und es gibt aber jetzt, wenn man nicht so viele Mitosen findet, auch noch andere Kriterien, beziehungsweise andere Kriterien, die zusätzlich auch noch gelten können oder vorhanden sein können. Das ist die Infiltration des Gehirns. Das kommt normalerweise bei niedriggradigen Meningiomen nicht vor.
Weil die eher verdrängend wachsen, ne? Und das Gehirn so vor sich herschieben, aber nicht rein infiltrieren, ne?
Richtig. Und da ist ja dann auch immer die Pia Mater noch dazwischen, die weiche Hirnhaut, die normalerweise auch nicht durchbrochen wird. Aber wenn die durchbrochen wird und dann quasi das Meningiom so zungenförmig ins Hirn rein infiltriert, dann ist das schon ein Zeichen, dass es ja atypisch sein könnte. Genau. Und dann gibt es noch verschiedene morphologische Subtypen. Da will ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, weil das ist ganz spezielles Wissen. Aber es gibt verschiedene morphologische Subtypen, die auch dafür sprechen könnten, dass das Rezidivrisiko erhöht ist. Und die würde man dann auch eher Grad 2 nennen, wenn auch andere Malignitätskriterien für Grad 2 erfüllt sind. Genau. Und dann gibt's noch so ein paar weichere Kriterien, wie zum Beispiel, also ich glaube, bei anderen Tumoren ist es auch so, erhöhte Zelldichte zum Beispiel, oder wenn man sieht, die Kernplasma-Relation ist sehr stark zugunsten der Kerne verschoben. Das Meningiom hat ganz prominente Nukleolen. Dann gibt's so einen Begriff, der heißt Sheeting. Also wenn dieses Meningiom, wenn man Sheeting sieht, es ist in der WHO beschrieben als Patternless Growth Pattern, also Patternless Growth, also quasi
musterloses Muster.
Genau, richtig. Ja. Also die Tumorzellkerne können dann auch teilweise sehr nah beieinander liegen und die Zellen sehen so ein bisschen aus, als würden sie sich überlappen gegenseitig.
Genau, Sheeting wie überblättern sozusagen, ja. Das Sheeting mit ITT.
Ja, richtig, muss man dazu sagen. Genau, und dann kann es natürlich auch noch sein, dass das Meningiom Nekrosen hat. Und das wäre auch noch ein Kriterium für Malignität. Und der Ki-67, der ist bei Grad 2 Meningiom, man nennt es ja auch atypische Meningiome, über 4%.
Und Grad 3, wie sieht Grad 3 aus? Das hat einfach noch mehr Mitosen und noch höheren Ki-67.
Mensch, du bist ja schlau.
Geil.
Sehr gut. Unglaublich.
Irgendwann habe ich es auch kapiert, wie die Systematik bei der Graduierung von Tumoren läuft.
Ja, ist ja auch ganz gut, dass manche Dinge auch mal einfach sein können. Genau, hier ist es so, über 20 Mitosen und ein Ki über 20. Und was bei den Grad 3 Meningiomen, man nennt sie auch anaplastische Meningiome, auch vorkommt, ist eben, dass sie gar nicht mehr aussehen wie ein Meningiom, sondern können aussehen wie ein Karzinom, wie ein Sarkom oder ein Melanom. Und da ist dann die Differentialdiagnose auch wirklich schwierig.
Ja, cool. Und du hast am Anfang ja noch Charlotte, du wolltest eine Frage stellen.
Wo wir gerade bei den WHO-Graden waren, wenn man jetzt die Meningiome als eine so eine ganze Gruppe nimmt, wie viele grob sind denn eher Grad 1, 2, 3? Ich würde jetzt vom Gefühl her sagen, die meisten sind wahrscheinlich Grad 1.
Allermeisten,
aber ich weiß
oder?
Es nicht. Genau, wahrscheinlich, ne?
Ja, ich würde auch sagen, ohne jetzt genau zu wissen, die Zahl, aber so aus der Erfahrung heraus, so 80-90% sind Grad 1. Und 1% oder 2 vielleicht Grad 3, Entschuldigung, und der Rest Grad 2.
Naja.
Schätzungsweise. Ich weiß es nicht ganz genau, aber es ist eine Schätzung.
Mhm.
Gut, und du hast am Anfang doch noch was von der TERT-Promoter-Mutation erzählt. Welche Rolle spielt die denn noch?
Genau, jetzt ist es ja so, dass in den vergangenen Jahren auch molekulare Kriterien dazugekommen sind, die man für die Gradierung mitverwenden kann und die einfach auch nochmal die Prognose ein bisschen genauer, also womit man die Prognose ein bisschen genauer bestimmen kann. Und da zählt zum Beispiel die TERT-Promoter-Mutation zu den Kriterien für Malignität oder für ein sehr stark erhöhtes Rezidivrisiko. Man hat also festgestellt, dass Meningiome, die eine TERT-Promoter-Mutation haben, unabhängig davon, ob jetzt irgendwelche histologischen Malignitätskriterien erfüllt sind oder nicht, wenn die diese Mutation haben, dass die eben schneller wiederkommen und auch maligne werden können.
Gemein, also die sehen nett aus, aber sind es dann doch nicht. Einfach nur, weil sie die Mutation haben.
Genau, das kann es geben. Das kann es geben.
Aber die sind doch, die TERT-Promoter-Mutationen sind doch in der Regel bei den höhergradigen und nicht, oder gibt es die auch bei den Grad 1 Meningiomen?
Die kann es auch bei Grad, also bei histologisch jetzt, wenn ich zum Beispiel, gibt diese Fälle, dass ich zum Beispiel keine Mitosen finde und das Meningiom an sich unauffällig aussieht und dass es eine TERT-Promoter-Mutation hat, dann habe ich natürlich, bin ich ein bisschen im Dilemma, weil ich jetzt natürlich histologisch nicht sagen kann, es ist atypisch, aber man hat halt dann durch die Beobachtung der Patienten, die diese Alteration dann hatten, herausgefunden, dass die tatsächlich dann die Meningiome wiederkommen, so wie bei unserer Patientin jetzt auch. Und das ist dann tatsächlich auch eine Rationale dafür, dieses Meningiom dann anaplastisches Meningiom wäre O-Grad 3 zu nennen.
Das ist ein klassischer Biomarker. Er sagt die Biologie eines Tumors vorher. Und jetzt wollte ich nochmal was ansprechen. Meningiom. Ich erzähle ja auch immer in der Vorlesung über die Systematik der Terminologie von Tumoren. Und wenn ich jetzt mir einfach, wenn alles, was ich da erzähle, würde ich ja denken, wenn das Meningiom gehört zu den gutartigen Tumoren, wie das Lipom zum Beispiel oder das Fibrom und sowas. Aber das Meningiom-Tumoren werden ja nur maligne Tumoren, werden ja graduiert, wie hier Grad 1, Grad 2, Grad 3. Gutartige Tumoren werden nicht graduiert. Das ist ja schon komisch, dass das irgendwie auch Meningiom eigentlich einen Namen hat eines gutartigen Tumors. Ziemlich ähnlich wie zum Beispiel ja auch das Mesothelium, das Pleuramesothelium hat ja auch den Namen eines gutartigen Tumors, ist es aber nicht.
Also du meinst,
die Lymphome.
Meinst ein bösartiges Meningiom sollte
Meningiosarkom heißen. Genau. Genauso wie es Pleuramesothelium sollte ja Pleuramesosarkom oder Mesothelsarkom heißen. Oder die Lymphome sollten ja auch Lymphosarkom heißen. Da hat man es ja geklärt, indem man malignes Lymphom vorne hinsetzt, das maligne. Oder beim Melanom, sagt mir auch, wir sagen zwar immer kurz Melanom, aber der richtige Name ist das maligne Melanom. Sonst wäre das Melanom ja auch der Name eines gutartigen Tumors. Ich wollte es nur mal ansprechen, dass jede Regel in der Medizin natürlich so seine schönen Ausnahmen hat. Nicht, dass irgendjemand denkt, Meningiom klingt ja nach einem gutartigen Tumor von der Systematik der Terminologie. Es sind bösartige Tumoren.
Ja, und tatsächlich, also hat man auch noch bei den Grad 2 und Grad 3 Meningiomen hat man noch einen Zusatz, quasi was Zusätzliches zum Namen hinzugefügt. Da sind die Grad 2 Meningiome werden ja oft als atypische Meningiome bezeichnet, eben damit man nicht denkt, das sind jetzt die gutartigen, damit man sie nicht verwechselt. Ja. Und die Grad 3 als anaplastische. Ja, und das hat man tatsächlich auch öfter in der Neuropathologie, auch bei Astrozytomen, dass man dann sagt, wir haben ein Astrozytom Grad 2 oder Grad 3 oder Grad 4. Und die heißen dann teilweise auch früher hießen die dann auch anaplastisches Astrozytom Grad 3 zum Beispiel. Ich weiß nicht, warum es in der Neuropathologie so ist. Aber da muss man eben immer den WHO-Grad mitnennen. Da gibt es auch tatsächlich, also in Heidelberg, da wo ich meine Facharztausbildung gemacht habe, da gab es auch bei den Prüfungen für die Studenten immer noch einen Punkt extra. Einen gab es auf die Entität, die sie erkennen mussten, und den anderen auf den WHO-Grad.
Das finde ich aber fortgeschritten. Naja, je kleiner das Fach, umso eher denken die Leute, dass es wichtig ist. Ja, das finde ich jetzt echt übertrieben für Studierende. Das muss ich echt klar sagen. Charlotte, da waren wir in Lübeck, oder? Also ich war da zumindest gnädiger. Ich weiß nicht, wie ihr da jetzt drauf seid in Lübeck.
Sie sind immer nicht.
Ja, gut. Gut. Was gibt's übers Meningiom noch zu wissen? Das war hier ein kleiner Ausflug in die Abstrusitäten der Terminologie in der Medizin. Also ja, ich finde es ja total gut, wenn hier auch irgendwie eine einheitliche Regulierung stattfindet bezüglich der Terminologie. Es ist einfach von Leuten nicht zu erwarten, dass sie das verstehen, dass ein Tumor, der einen gutartigen Namen hat, trotzdem bösartig sein kann. Aber da ist die Medizin so voll davon, von solchen Inkonsequenzen.
Das stimmt. Genau, nur der Vollständigkeit halber jetzt, was auch noch ein molekulargenetisches Malignitätskriterium ist, wäre auch noch eine homozygote Deletion von CDKN2A. Und das ist ein Gen, das quasi oft auch mit der Seneszenz der Zellen zu tun hat. Und wenn man dieses Gen nicht mehr hat, dann können die Zellen halt nicht mehr in Seneszenz gehen. Und das ist manchmal schlecht, weil sie dann eben schneller proliferieren können, was ja für Tumoren und für die Malignität von Tumoren auch ein Kennzeichen ist. Genau, deswegen homozygote CDKN2AB-Deletion. Und wenn man möchte, gibt es dafür ja auch eine immunhistochemische Färbung. Die heißt P16, weil das Protein, was von CDKN2A kodiert wird, P16 genannt wird. Und da sieht man dann einen nuklearen Verlust. Und das kann man, auch wenn man jetzt keine molekularen Untersuchungen macht oder machen kann, dann kann man halt versuchen, das zu färben.
Genau, das ist der Surrogatmarker sozusagen. Nennen wir sowas immer. Ja, wunderschön. Charlotte, hast du noch Fragen hier zum...
Ich mag ja immer Folgen, wo man selber was dazulernt.
Ja, also, ja.
Also ich habe ja ehrlich gesagt, also bei uns geht neuropathologischer Eingang tatsächlich in die Neuropathologie direkt nach Hamburg. Wir sehen das selbst nicht.
In Schleswig-Holstein gibt es keinen einzigen Neuropathologen mehr.
Genau. Aber ich sag mal, aus hin und wieder erwischt man ja doch mal irgendwie eins. Oder zum Beispiel auch mal aus Obduktion oder so. Und es gibt ja noch unterschiedliche Subtypen von Meningiomen, wie die morphologisch aussehen. Und ich erinnere mich auf jeden Fall, dass das Meningotheliomatöse, meine ich, das häufigste ist. Weil aus eigener Erfahrung würde ich sagen, das habe ich auf jeden Fall am allermeisten gesehen. Stimmt's?
Das ist auf jeden Fall eines der häufigeren histologischen Subtypen, das stimmt. Mhm. Tatsächlich das häufigste, was ich jetzt bei mir in der Neuropathologie gesehen habe, ist das Transitionale. Und das hat tatsächlich, das ist quasi so eine Mischung aus zwei sehr häufigen histologischen Subtypen. Der eine, den hast du ja schon genannt, das meningotheliomatöse Meningiom, das sind diese Meningiome mit diesen epitheloiden pseudosynzytialen Zellen. Mhm. Und dann gibt es einmal noch das fibroblastische Meningiom, das sind diese Meningiome mit den spindelzelligen Zellen, was auch unsere Patientin jetzt hier hatte. Mhm. Und diese Mischform aus beiden ist tatsächlich das häufigste, die dann auch diese Wirbel haben zum Beispiel. Und das sind die transitionalen Meningiome, deswegen heißen die transitional, weil sie eben eine Mischung aus beiden sind. Genau, und dann gibt's noch ganz viele verschiedene andere Subtypen und welche, die auch häufig sind, die aber überwiegend spinal vorkommen. Zum Beispiel, das sind die psammomatösen Meningiome. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass es Psammomkörper gibt beim Meningiom. Und wenn das Meningiom, das ganze Meningiom quasi überwiegend aus Psammomkörper und weniger aus meningothelialen Tumorzellen besteht, dann heißt das psammomatöses Meningiom. Genau, und das findet man öfter mal spinal, also hat halt als da einfach überrepräsentiert.
Interessant.
Ja.
Wunderbar.
Haben die denn sonst einen Lieblingsort, wo die entstehen? Also schon klar Meningen, aber keine Ahnung, gibt es die mehr frontal, mehr okzipital oder sind die irgendwie verteilt? Und das ist ganz egal.
Tatsächlich gibt es die meisten Meningiome tatsächlich an der Konvexität, also quasi supratentoriell. Auch die Falx cerebri, das ist so eine Dura-Duplikatur zwischen den beiden Hirnhemisphären, da können öfter mal Meningiome, also da kommen tatsächlich oft Meningiome vor. Und dann gibt's aber auch, wie Sven schon sagte, auch spinale Meningiome und es gibt die auch an der Schädelbasis und in der hinteren Schädelgrube kann es auch Meningiome geben. Tentorium cerebelli zum Beispiel, da gibt's öfter mal Meningiome, die heißen dann Tentorium-Meningiome, falls man sowas mal liest in einem Befund.
Und ich glaube auch, es gibt sogar ganz, ganz selten mal Meningiome ohne direkten Zugang zu den Meninken oder ohne Bezug zu den Meninken.
Das kann gut sein. Man sieht auch tatsächlich jetzt nicht in jeder Biopsie, dass da Dura mit dabei ist. Mhm. Ich hatte tatsächlich von nicht allen Patienten dann die Bildgebung angeschaut. Daher weiß ich das nicht genau, aber wenn du das sagst, dann ist es sicherlich so.
Also ich erinnere mich bloß mal, glaube irgendwie von ein paar ganz wenig habe ich mal gehört und die sind zwar auch immer wirklich in der Mittellinie, aber können auch mal wirklich ohne direkten Bezug zu den Meninken sein und da ging man gab davon aus, dass da irgendwie versprengte Meninken im Rahmen der Embryonalentwicklung, versprengte Meninken irgendwie so ein bisschen abschüssig von den echten Hirnhäuten sind. Aber wie auch immer, das ist ja ganz...
Gefährliches Halbwissen, würde ich jetzt mal
ganz
sagen.
Und vor allem so selten, dass man das gleich wieder vergessen darf. Also ich würde mal sagen, so das Mindeste, was man so mal mitnehmen sollte, Meningiome entstehen mit Bezug zu den Hirnhäuten und im Gegensatz zu dem Namen, Meningiom, wo man denken könnte, das sind benigne Tumoren, sind es maligne Tumoren mit Grad 1, Grad 2, Grad 3. Und wie ihr schon rausgearbeitet habt, zum Glück sind die am harmlosesten Grad 1, nämlich auch mit weitem Abstand die häufigsten, die nicht infiltrierend, sondern nur verdrängend wachsen. Und somit ähnlich sind einem benigne Tumor.
Genau. Was ich noch dazu sagen könnte, ist, dass tatsächlich Meningiome auch malignisieren können. Jetzt kommen wir kurz noch auf unsere Patientin wieder zurück. Die hat ja im Jahr 2023 dann ihr zweites Rezidiv bekommen. Ja. Das haben wir molekulargenetisch auch untersucht und haben festgestellt, jetzt hat sie neben der TERT-Promoter-Mutation auch noch eine CDKN2AB-Deletion. Die Histologie beim letzten Rezidiv war anaplastisches Meningiom. Also das war ein anaplastisches Meningiom und das hat den WHO Grad 3 dann gehabt. Patientin hat leider damit eine sehr schlechte Prognose, muss man sagen. Tatsächlich dieses Rezidivrisiko hat man quasi schon beim ersten Rezidiv gesehen, als erstes Mal die Tatsache überhaupt, dass es rezidiviert ist, ist schon mal kritisch. Und dann ist auch der Punkt, wo man sagen muss, hier muss man weitere Untersuchungen machen, um zu gucken, wie muss ich die Patientin im Verlauf dann, wie engmaschig muss ich die beobachten. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die jeder, auch der Hausarzt werden möchte, mitnehmen kann.
Okay. Das heißt, wenn ich ein Meningiom habe, erstmal WHO Grad 1 und das wird operiert, kann man sich nicht zurücklehnen und sagen, super, jetzt passiert mir nichts mehr, sondern es kann immer noch mal wiederkommen und malignisieren sozusagen.
Genau, es kann wiederkommen, es muss nicht malignisieren. Es kann malignisieren. Und die Meningiome Grad 1, die haben etwa eine Rezidivwahrscheinlichkeit von 7-25%. Also es ist nicht so gering.
Und was weißt du da, was empfiehlt man da für Nachsorgen? Gibt es da extra so Untersuchungsintervalle, dass man sagt, wir machen in einem Jahr oder so nochmal eine Bildgebung oder irgendwie sowas?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie Meningiome dann hinterher überwacht werden. Also vor allem Grad 1 Meningiome, da bin ich mir nicht sicher. Ja. Grad 2 oder Grad 3 wird sicherlich eine regelmäßige Bildgebung bekommen, also ein MRT. Bei Grad 1 weiß ich es gerade nicht. Es kann sein, dass...
Auch.
Dass das...
Jährlich, auch halbjährlich oder jährlich, die ersten paar Jahre.
Vermute ich auch.
Gefährliches Halbwissen, aber... Wir sind ja mehr für Diagnosen machen da.
Ja,
Follow-up. Ja. Mhm. Ja, aber wirklich spannend. Viel gelernt wieder, Charlotte, heute.
Ja, ich freue mich immer, wenn ich was dazu lerne. Ja.
Dann könnten wir ja mal was über Pato machen.
Ach so.
Gut, das war jetzt wieder. Jetzt bin ich mal wieder malignisiert, kurzfristig. Anne, das war super. Charlotte, wir haben viel gelernt. Vielen Dank. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns an der Stelle und hoffen, jeder hat von den Zuhörerinnen und Zuhörern was gelernt und wir haben sie nicht verwirrt. Und freuen uns auf die nächste Aufnahme. Tschüss, Anne.
Ja, danke nochmal. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und bis zum nächsten Mal.
Ja, wir klar.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Mit Patto aufs Ohr möchten wir die Pathologie bekannter und beliebter machen. Falls euch Patto aufs Ohr gefällt, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Spotify, iTunes, Podbean, YouTube oder wo auch immer ihr Patto aufs Ohr hört, sehr freuen. Bitte auch gerne unseren Podcast abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Folge.
Erzählt doch auch gerne weiter, dass Pathologie jetzt hörbar ist. Wir freuen uns über eine wachsende Patho-begeisterte Community. Gerne bitte auch eine Nachricht mit Feedback oder Verbesserungsvorschlägen an christiane.kuempers, also mit UE geschrieben, @pathopodcast.de oder sven.perner@pathopodcast.de.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.